Einen schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute ist zu uns zugeschaltet Herr Joachim Kamphausen. Joachim, bist du mit in der Leitung?
Ich bin in der Leitung, ja.
Joachim,
Hörst
herzlichen
du mich?
Dank. Ich höre dich sehr gut. Herzlichen Dank, dass du diese Stunde Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wir haben dich eingeladen, weil du einer jener Menschen bist, die vor einiger Zeit, vor 30 Jahren, angefangen haben, in der deutschen Buchlandschaft neue Impulse zu setzen. Du hast vor 30 Jahren einen kleinen Verlag gegründet, der ist mittlerweile zu einer Mediengruppe geworden, die Kamphausen Mediengruppe. Und bist damit ein Beispiel, dass es so etwas gibt wie eine Verbindung von spirituellem Interesse, einem neuen, modernen spirituellen Interesse und auch wirtschaftlichen Erfolg. Darf ich dich einfach so direkt fragen, wie kommt es, dass man mit so einem Impuls auch wirtschaftlich wirklich hier in der Landschaft etwas bewirken kann?
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, lieber Tom. Und ja, und ich möchte auch die Hörer begrüßen, die jetzt sich zugeschaltet haben oder die dann später noch den Stream hören werden. Und ich finde das ganz toll, dass Sie uns da heute Abend Ihre Aufmerksamkeit schenken. Ja, das ist natürlich, und du hast recht, es jährt sich jetzt genau in diesen Tagen zum 30. Mal, dass wir uns zusammengetan haben mit zwei Freunden und wir beschlossen haben, einen kleinen Verlag zu gründen. Und was natürlich nicht absehbar war, wie sich das entwickelt, das war eigentlich nur die Idee, sich für ein Projekt zusammenzutun. Es waren damals so kleine Karten zur Hand- und Fußreflexzonenmassage, die wir produziert haben und die wir dann an den Handel geschickt haben. Und ich war eigentlich auch nur vorgesehen als jemand, der das Projekt finanziell möglich macht. Und dann ist es aber ganz anders gelaufen. Es war ein sehr Fehlschlag, dieses Projekt. Die ganzen Karten, die wir verschickt haben, sind wieder zurückgekommen und wir haben dann mit dem investierten Geld, mit zerstörten Displays und mit ganz viel Strafporto, hieß das damals noch, so die ersten Erfahrungen machen müssen, die man dann macht, wenn man absolut blauäugig in einen bestimmten Bereich hereingeht. Und ich glaube, das, was am Ende jetzt aus dem Rückblick auf die letzten 30 Jahre einen Weg geebnet hat, war eigentlich nur das Dranbleiben. Einfach weitermachen und gucken, wo Schwierigkeiten auftauchen und dann diese Schwierigkeiten eben alleine oder später dann auch im Team zu lösen. Es war eigentlich ja auch nicht die Idee, wir gründen einen spirituellen Verlag, sondern es war ein Projekt unter Freunden mit der Idee, wir machen was zusammen, was wir für sinnvoll halten, was wir für nützlich halten und wo wir davon ausgehen, dass wir da Abnehmer finden. Und das ist eigentlich auch die Haltung gewesen, mit der wir die ganze Zeit, auch die Mitarbeiter, die Projekte in Gang gebracht haben. Wir haben gesagt, okay, wir sind jetzt hier keine Profis, aber wir haben Spaß an dem, was wir da machen und wir halten es für ausgesprochen sinnvoll und es ist etwas, was uns auch bei unserer Entwicklung hilft und was uns in Kontakt bringt mit Menschen.
Wenn
Und
ich,
das ist, glaube ich, bis heute das, was die Arbeit ausmacht.
wenn ich einfach zwei Punkte aufgreifen darf, die du gerade erwähnt hast, dass das auch etwas ist, das uns in Entwicklung bringt und
Ja.
etwas, das uns Spaß macht, sind das zentrale Elemente dessen, was dich damals bewegt hat und was dich über diese 30 Jahre bewegt hat. Dieses Ding, ein Unternehmen, das ja ein Zusammenleben von Menschen ist, die gemeinsam etwas angehen und gemeinsam etwas umsetzen wollen. Waren das die zentralen Elemente oder was hat dich bewegt damals und über die Zeit, um so etwas in die Welt zu setzen.
Ja, das ist schon richtig. Also das, was du benennst, das ist, also das Unternehmen bietet einen Rahmen. Es ist eine Art von Verpflichtung, die man miteinander eingeht. Es ist auch eine Art von Dienen. Ich glaube, ohne so eine dienende Mentalität kannst du ein Unternehmen nicht führen und du kannst auch in einem Unternehmen nicht wirklich arbeiten. Wenn das nicht das Wichtigste ist für dich, dass das also ein wichtiger Orientierungsgröße ist, dass das Unternehmen als Basis für deine, sagen wir mal, Experimente oder für deine Kreativität oder für dein Zusammen und auf sich verströmen, wenn du das als Basis gefährdest, das war auch eigentlich immer klar, dass das Unternehmen, das ist kein Selbstzweck, aber es ist die Basis von allen Aktivitäten. Und das Unternehmen bietet aber auch so eine gewisse, einen Rahmen für Kontinuität. Mhm. Und jede Arbeit, jede, meines Erachtens auch jede spirituelle Arbeit oder jede Wachstumsarbeit braucht so einen verpflichtenden Rahmen und braucht eine Kontinuität. Und dann kann sich, sagen wir mal, aus diesem Reich der Notwendigkeit, da können sich auch viele Möglichkeiten entwickeln, die in anderen Kontexten nicht möglich sind. Insofern war dieser Verlag auch immer ein Experimentierfeld für uns und also für mich, für die Gesellschafter und auch für die Mitarbeiter.
Lass mich doch.
Und bitte?
Lass mich doch eine Frage stellen, die vielleicht ein bisschen komisch daherkommt, aber die ich trotzdem spannend finde. Würdest du sagen, der Camphausen Verlag ist ein spirituelles Unternehmen?
Schwierige Frage, weil ich auch Schwierigkeiten habe, damit Spiritualität einzugrenzen. Mhm. Ich glaube, dass wir ein ganzheitliches Verständnis haben, okay, wo wir auch Spiritualität als ein, also fast alle unsere Projekte, Produkte haben einen spirituellen Inhalt oder haben spirituelle Bezüge. Und auch in unserem Miteinander ist eine spirituelle Grundhaltung, wird sichtbar, wird spürbar. Und das, glaube ich, macht auch die Anziehungskraft, die der Verlag hat, nach außen auch spürbar. Und das wirkt auch durch die Mitarbeiter und durch ihre Arbeit.
Dann lass mich doch nachfragen, was ist diese spirituelle Grundhaltung, die du meinst, dass es spürbar ist in diesem Verlag und die vielleicht die Zusammenarbeit mit diesem Menschenverlag auch attraktiv macht?
Ich glaube, es ist eine Art von Verbundenheit, die wir miteinander spüren, die wir aber nicht nur im Team spüren, sondern die wir auch in der Wertschätzung unseren Autoren oder Lesern und auch unseren Differenten gegenüber zum Ausdruck bringen. Ich glaube, es ist ein Gefühl von etwas zusammen Sinnvolles, etwas auch geistig Nährendes, sich dem verpflichtet zu fühlen, sowas herauszubringen, sowas nach draußen zu bringen. Und das zeigt sich nicht nur in den Produkten, sondern ich glaube, das zeigt sich auch oder sollte sich zeigen, in jedem Kontakt den Leser und den Kunden und Buchhändler mit uns haben.
Jetzt habe ich so manchmal, wenn ich über Menschen gesprochen habe, die bei euch im Verlag arbeiten, immer wieder gehört, dass der Joachim Camphausen auch so diese Eigenart hat, einfach Menschen in etwas Neues, ich sag mal, hineinzuwerfen. Und einfach hier auch Menschen in neue Herausforderungen zu stecken. Und oft habe ich gehört, dass das wirklich auch so einen Entwicklungsimpuls freisetzt, der teilweise ein hohes Risiko mit sich bringt, der auch ein hohes Maß an Unbekannten immer mit reinbringt, der vielleicht aber auch der Grund ist, dass er hier wirklich auch immer wieder neue Dinge angegangen hat und vielleicht in dem Sinn auch im besten Sinn einfach wirklich Unternehmertum ist. Ist das ein Charakteristikum vom Camphausen Verlag?
Ja, ich glaube, das hast du ziemlich gut herausgearbeitet. Ich habe auch in dem Nachdenken vor diesem Interview jetzt, ist mir klar geworden, dass ich kein Profi bin und dass ich auch nie ein Profi war. Das heißt, ich habe immer so ein Amateur, so ein Status von Leidenschaftlichkeit versucht, oder das habe ich gar nicht versucht, sondern das hat sich einfach natürlicherweise entwickelt, Begeisterung für das, was ich gemacht habe. Und das wirkt sich aus in dem, was wir tun und wie wir es tun. Und ich war nie sehr interessiert an Perfektion. Glücklicherweise habe ich die Mitarbeiter, die dann auch Dinge, die ich nicht perfekt hingekriegt habe, dann inzwischen wirklich perfektionieren und dass es wirklich auch perfekte Dinge dann auch auf den Markt kommen. Zum Beispiel das erste Buch, was wir rausgebracht haben, Drehbuch für Meisterschaft im Leben von dem Ron Smothermon, das war damals ziemlich sensationell, als Erstlingswerk so ein Buch herauszubringen, was dann 50.000 Kunden schon hatte und 50.000 Leser hatte, bis wir das dann mal überarbeitet haben und festgestellt haben, da waren 3.200 Fehler auf 224 Seiten. Und das haben wir natürlich inzwischen abstellen können, dadurch, dass da Mitarbeiter sind, die kompetent sind und die sich da auch reinknien und die andere Fähigkeiten haben, als die, über die ich verfüge. Und diese Fähigkeiten reingeben, ermöglicht mir immer wieder neue Schritte zu machen und in dem Team einen Rückhalt zu haben und auch eine kritische Begleitung zu haben, dass das, was ich da mache, das Unternehmen nicht gefährdet.
Jetzt lass mich doch einfach mal auch den Begriff spirituell für einen Augenblick außen vor lassen. Und lass mich fragen, was treibt dich? Natürlich, du hast es angesprochen, du willst Kunden finden als Verlag, du lebst davon, Kunden zu haben. Du würdest wahrscheinlich mit anderen Büchern, es gibt wahrscheinlich genügend Bücher, mit denen du mehr Kunden bekommen hast. Du hast eine bestimmte Unternehmenskultur entwickelt, die ungewöhnlich erscheint. Was ist das, was einen Unternehmer wie dich antreibt, ein solches Unternehmen zu entwickeln und wie würdest du diesen Geist beschreiben, der hier zwischen euch herrscht?
Also das ist immer natürlich ein Problem. Wir sehen das jetzt anders aus dem Abstand von 30 Jahren oder aus dem Absolvieren einer Wegstrecke von 30 Jahren. Das war vorher nicht so geplant. Ich habe viele Jahre alleine und mit einer Mitarbeiterin geschaut, dass aus dem, was ich tue und was wir miteinander tun, etwas entsteht, wo auch nachher ich von leben kann, Mitarbeiter von leben können. Ich weiß, mein Vater war ein kleiner Unternehmer und ich weiß, wie viel Sorgen und Probleme er hatte, um eben am Ende des Monats, es war ein Handwerksbetrieb, am Ende des Monats seine Löhne zu bezahlen. Und ich habe dann mir geschworen, niemals wirst du Unternehmer und wenn das irgendwie dir blüht, dann auf keinen Fall Mitarbeiter, die dann, wo dich dauernd die Sorgen und die Verantwortung umtreibt, eben halt am Ende des Monats die Löhne eben auszahlen zu können. Und das ist ein Weg, der sich vor einem auftut und es gibt dann aus meiner Sicht nicht wirklich Entscheidungen, die zu treffen sind, sondern die Entscheidungen sind quasi vorgegeben. Ich erzeuge eine bestimmte Entwicklung oder ich werde in eine bestimmte Entwicklung hereingeworfen und bin dann auch gezwungen zu reagieren. Es ist nicht, wenn ich zurückblicke, eine Folge von cleveren Entscheidungen gewesen, sondern es ist das Nachvollziehen eines Weges, der sich vor mir auftut und der viel mit dem der mit einem wachsenden Vertrauen zu tun hat, dass das schon seine Richtigkeit hat und dass das offensichtlich meine Aufgabe ist, Leute einzuladen, diesen Weg mit mir zu gehen und auch ja auf diesem Weg auch ein Stück andere zu bereichern oder zumindest ein Angebot anderen zu machen und dann darüber aber auch wieder selbst bereichert zu werden durch das, was die Menschen einbringen in den Verlag als Mitarbeiter oder eben auch als Autoren und Partner des Verlages.
Würdest du sagen, du hast eine Mission?
Ja, ich würde es schon sagen. Also es taucht immer wieder auf, die Freude daran oder ich weiß, manchmal ist es auch wirklich eine Zumutung oder eine Herausforderung. Aber das, was mich wirklich immer wieder an der Stange hält, ist zu sehen, was mit Menschen passiert, die in ihre Kraft kommen, die zu sich selbst finden, die plötzlich eine Vision wirklich werden lassen. Und wenn ich mit den Menschen in Kontakt komme oder die Menschen auch begleiten kann dabei, dann ist das für mich immens inspirierend und auch beglückend. Und aber jenseits davon ist es etwas, dem ich auch gar nicht ausweichen kann. Ich ziehe das an und mich zieht es an und daraus entsteht ein aus meiner Sicht quasi zwangsläufiger Prozess, dem ich nicht ausweichen kann.
Jetzt hast du in der deutschen kulturellen Landschaft, würde ich einfach mal sagen, auch einfach Marken hinterlassen oder Impulse gesetzt. Einer deiner großen Erfolge, vielleicht einer deiner größten Erfolge ist, dass du derjenige Verleger bist, der Eckhart Tolle auf den deutschen Buchmarkt gebracht hat. Und Eckhart Tolle ist sicher einer der Vorreiter einer posttraditionellen Spiritualität, die einfach eine große Wirkung erzielt hat, nicht nur in den USA, sondern auch hier. Ist das etwas, wo du sagst, das ist Teil deiner Mission, ist das etwas, das sich freut, so einen Impuls in die Gesellschaft zu bringen, oder ist das eigentlich eher etwas, was jetzt nicht im Zentrum deiner Aufmerksamkeit steht, so ein Autor wie Eckhart Tolle, der einfach eine neue Form von Spiritualität und Mystik in einer neuen, sehr postmetaphysischen Art und sehr heutig und zeitig hier in die Gesellschaft einbringt, verlegt zu haben und dadurch hier doch viele Menschen vielleicht eine Tür oder ein Fenster aufgemacht zu haben.
Also ich habe gerade hier die Bild-Zeitung vor mir liegen, beziehungsweise einen Auszug aus der Bild-Zeitung vom heutigen Tag. Diese Seite soll ihr Leben glücklicher machen. Das ist eine offensichtlich so eine Themenseite und da steht jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle, eines der weisesten Bücher der Welt. Wer das liest, sorgt sich nicht mehr.
Also bitte,
und das bestätigt Bild-Zeitung von heute, ja. Also das bestätigt das, was du sagst und das ist durchaus etwas, ich liebe Projekte, die mich ganz besonders inspirieren. Das Buch von Eckhart Tolle hat mich auch sehr inspiriert. Ja. Aber es gibt Projekte, die mich ganz besonders inspirieren und die dann keinen Verkaufserfolg darstellen, weil sie sich an eine zu kleine Gruppe wenden. Ja. Aus wirtschaftlichen Gründen sind wir ganz, ganz dringend darauf angewiesen, auch Bücher zu haben, die sich gut verkaufen. Und bei Eckhart Tolle ist es das große Glück, dass es ein Buch ist, wo ich inhaltlich sehr mit gehen kann und wo ich sehe, dass da eine Spiritualität in, wie du schon eben gesagt hast, in eine große Gruppe von Menschen hereingetragen wird, die mit der Begrifflichkeit, die wir in der Spiritualität verwenden, nichts anfangen können oder die da auch Vorbehalte gegenüber haben, die aber sehr wohl mit den Inhalten sehr gut in also die mit den Inhalten was anfangen können. Es hat eine Forschung gegeben, das ist vielleicht ganz interessant, es hat eine Forschung gegeben, danach sind ungefähr 13 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum spirituellen Inhalten gegenüber positiv eingestellt. Aber nur 1 Million bewertet Spiritualität von der Begrifflichkeit als positiv. Und das macht deutlich, dass wir auch in der Spiritualität oft ein Vermittlungsproblem haben. Und das war mir immer wichtig, dass wir mit unseren Büchern und mit unserer Arbeit auch in gesellschaftliche Bereiche reinkommen, die zunächst mal nicht mit Spiritualität identifiziert werden. Insofern ist Eckhart Tolle da ein besonders gelungenes Beispiel dafür, wie wirtschaftlicher Erfolg und eine inhaltliche Arbeit schon sehr wohl und auch eine, sagen wir mal, eine ideologische Arbeit sehr wohl zusammengehen können. Aber das ist wirklich ein einmaliger Glücksfall.
Jetzt ist natürlich Spiritualität auch ein weites Feld. Und es gibt die verschiedensten Spielarten und Formen von Spiritualität. Und es gibt sehr traditionelle Formen von Spiritualität. Es gibt sehr abgehobene Formen von Spiritualität. Wenn man so ein Interesse hat wie du, das, wenn ich dich richtig verstehe, wirklich auch sehr direkt an Menschen dran ist, also wirklich jetzt nicht an irgendwelchen Ideologien oder Ideen nicht mal, sondern wirklich hier Entwicklungspotenziale wahrzunehmen und fördern zu können. So habe ich dich zumindest verstanden.
Ja, das ist richtig.
Das sehe ich, aber auch wenn ich dein Verlagsprogramm sehe, das einerseits sehr auf nicht-orthodoxe Spiritualität ausgerichtet ist, in verschiedenen Varianten, in den verschiedenen Verlagen, die in deiner Gruppe zusammen sind, auch die Verbindung von Wirtschaft und Spiritualität, das hat doch alles einen sehr heutigen Klang. Also es ist kein traditionell christlicher Touch dabei, es ist jetzt auch nicht unbedingt ein Touch, der jetzt irgendwie ganz auf eine östliche Richtung eingeht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du auch mit dem Verlag oder vielleicht auch mit dir auf der Suche nach einer adäquaten Spiritualität unserer Zeit bist. Könnte man das auch so sagen?
Ja, das ist ganz sicher richtig. Also die Entwicklung unseres Programms in den letzten 30 Jahren hat auch was mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun. Wobei ich immer auch bemüht war und sich das auch so entwickelt hat, dass ich durchaus Widersprüchliches und auch zum Teil sich Widersprechendes, Gegensätzliches in das Verlagsprogramm integriert habe, weil ich sehr schnell gemerkt habe, dass es nicht den spirituellen Weg gibt, den man einschlagen muss, um zum Ziel zu gelangen, sondern dass es doch eigentlich nur einen Weg gibt, den jeder selbst gehen kann und am Ende gehen muss, und das ist der eigene Weg. Und dazu Anregungen zu geben und sicher nicht so eine dogmatische Festlegung zu propagieren, sondern eine Weite auch zu offerieren von unterschiedlichen Möglichkeiten. Das soll jetzt nicht so ein Hopping werden. Es soll zu einer ernsthaften Auseinandersetzung einladen, aber es soll nicht propagieren, es gibt nur den einen Weg. Ja. Obwohl ich sehe, dass es natürlich Strömungen gibt, Entwicklungen gibt. Ich hatte ein Gespräch mit Silvius Donnier, von dem ich letztendlich den Thesis Verlag gekauft habe. Und mir war ganz wichtig, als wir den Verlag übernommen haben, mit ihm in ein Gespräch zu kommen, was war der Same, den Sie da reingesetzt haben, um diesen Samen auch weiter um diese Pflanze auch richtig düngen zu können. Und es war sehr interessant. Er sagt, meine Familie hat in 2 Weltkriegen viel, viel Geld damit verdient, die Armeen mit Waffen zu beliefern. Und in mir war der Impuls, ein Zeichen der Versöhnung zu setzen. Mhm. Und ich bin durch die Welt gezogen und habe geguckt, welche spirituelle Tradition hat diesen Versöhnungsgedanken am pursten in sich. Und er sagt, ich bin christlich aufgewachsen, ich bin durch die ganzen christlichen Traditionen gegangen, ich bin durch hinduistische Traditionen gegangen, aber am Ende war für mich der Buddhismus die Tradition, die für mich zu dem Zeitpunkt, als ich den Verlag gegründet habe, der Garant dafür war, dass die Idee der Versöhnung da am besten mit transportiert wird. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, und wie sehen Sie, was ist jetzt das, was am ehesten das Moment von Versöhnung beinhaltet? Und er sagt, das ist jetzt die weibliche Spiritualität. Und ich habe das auch sehr stark aufgenommen. Und seitdem, seit diesen Gesprächen mit ihm, sind wir dabei, auch diesem Bereich der weiblichen Spiritualität mehr Raum zu geben. Und ich merke, dass das mir zunächst mal etwas Fremdes war, aber ich spüre, dass das ganz eindeutig eine Strömung ist, die in den nächsten Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewinnen wird. Ich merke, dass da, auch wenn sich in mir viel Männliches dagegen sträubt, aber ich merke, dass das Weibliche etwas ist, was worauf ja an sowas wie Hoffnung setzen kann. Man durchaus in doppelter Hinsicht.
Ja. Lass mich doch diese Frage auch noch in einem größeren, einem weiteren Rahmen stellen. Du bist eben als Verleger und als spiritueller Verleger sehr mit offenen Augen, nehme ich an, im Blick, was sich an spiritueller Entwicklung zeigt in unserer Geistesgeschichte, in unserer Gegenwart und was hier an neue Aktualität gewinnt und was hier wirklich auch zukunftsversprechend ist. Das hast du die weibliche Spiritualität angesprochen, im Rahmen der weiblichen Spiritualität oder auch im Rahmen von anderen Entwicklungen, die du siehst, was entsteht hier, was man wirklich eine neue und auch hoffnungsbringende Form von gelebter, moderner, postmoderner, wie man immer es ausdrücken möchte, Spiritualität sehen kann?
Also das ist bei mir natürlich so, dass ich da, wenn du so eine Frage stellst, gleich Zahlen in den Kopf kriege. Okay. Das heißt, ich sehe, wir haben ja in den letzten, gerade auch in den letzten 10, 15 Jahren, in verschiedenen Bereichen herein, wo wir gesehen haben, da kommt etwas, da taucht etwas auf, da haben wir auch Publikationen zu herausgebracht. Und wir haben uns ja auch engagiert in diesem Bereich integrale Spiritualität oder Spiritualität in der Wirtschaft. Und ich muss sagen, entweder sind wir da jeweils zu früh gewesen oder die Bewegungen sind noch so klein, dass es sich für uns als Verlag einfach nicht lohnt. Wir müssen 2000 Bücher ungefähr von einem Titel absetzen, sonst spielen wir die Kosten nicht ein. Und dieser Bereich integrale Spiritualität, die ich selbst für, also aus so einer männlichen Blickrichtung, auch konzeptionellen Blickrichtung, spannend und zukunftsweisend halte, ich finde sie zum Teil auch ziemlich verkopft, aber sie hat in sich einen Lösungsansatz, den ich sehr faszinierend finde. Aber ich sehe auch an den Umsatzzahlen, die ich als Unternehmer natürlich im Auge habe, dass die Gruppe derer, die sich mit diesem Konzept auseinandersetzen, noch ziemlich klein ist. Also die hat noch keine gesellschaftliche Relevanz. Also wenn ich sehe, dass wir da irgendwie 1500 Bücher vielleicht, wenn es gut läuft, von einem Titel verkaufen und bei Tolle ungefähr 600.000 bis jetzt, dann zeigt sich da, dass eine, sagen wir mal, eine zeitgenössische Spiritualität dann massenwirksam wird, wenn sie sich eines Vokabulars wenn sie bedient, die allgemein verständlich ist, wenn ich das mal so provokant sagen soll, will.
Jetzt gibt es, wenn man so den Medienmarkt ansieht oder in dem Fall zum Beispiel den Zeitschriftenmarkt, ja auch interessante Entwicklungen, dass Großverlage in letzter Zeit Philosophiemagazine auf den Markt bringen, dass auch Philosophietiteln eine neue Popularität bekommen, auch Philosophen wieder auch große Auflagen erzählen. Ist das Teil dieser Entwicklung, die du siehst? Ist das mit diesem Integralen verwandt? Ist das vielleicht die Form auch eines neuen, sich denkend diesen tiefen Dimensionen erschließens, die hier Zukunft hat? Oder ist das eine ganz andere Entwicklung?
Das sind ganz zarte Pflänzchen. Und wenn du von großen Auflagenzahlen sprichst, dann sind das ganz wenige Autoren, die das schaffen. Und wenn wir in der Richtung was gemacht haben, auch spirituelle Philosophie herausgebracht haben, dann hat sich das doch eher in überschaubaren Größen gehalten. Das heißt, ich sehe da noch nicht eine große Bewegung. Ich sehe aber durchaus, dass da ein wachsendes Interesse ist. Und ich hoffe auch, dass sich mehr Menschen mit Philosophie auseinandersetzen. Ich bin begeisterter Hörer von WDR5 und auch, da gibt es auch ein philosophisches Radio. Es gab jetzt in Köln auch philosophische Tage. Das heißt, also da scheint ein wachsendes Interesse zu sein. Und da ist meine Bitte eben halt auch, ich muss da immer wieder darauf hinweisen, dass auch die Philosophie eine Sprache nutzt, die leicht verstanden wird und die dann auch Menschen einen Zugang eröffnet. Das wünsche ich mir natürlich auch von den spirituellen Autoren und wir suchen die auch danach aus, dass es wirklich eine Sprache gesprochen wird, die verständlich ist und die nicht Barrieren aufbaut, sondern die Barrieren eben wirklich abbaut.
Jetzt hast du bei beiden, bei dieser integralen Spiritualität und auch bei diesen neuen Ansätzen einer populären Philosophie, wenn ich das so formulieren darf, davon gesprochen, dass das noch nicht diese Umsatzzahlen hat. Ist dieses noch nicht auch eine Vermutung, dass sich hier etwas entwickelt oder hast du hier Visionen, wie sich diese kulturelle Landschaft im spirituell-philosophischen Bereich weiterentwickeln wird hier?
Also, ich sehe das in vielen Bereichen. Wir sind ja auch in einem komplementärmedizinischen Bereich unterwegs. Und ich sehe, dass auch in dem komplementärmedizinischen Bereich viele Initiativen mit ihrer Arbeit begonnen haben und profunde Arbeit leisten, auch im universitären Kontext. Das ist mit der Philosophie ähnlich. Aber es gibt natürlich nach wie vor diesen Streit und diesen ganz grundsätzlichen Streit zwischen einer materialistisch orientierten Wissenschaft und einer Spiritualität oder spirituellen Wissenschaft. Und in diese Auseinandersetzung offensiv hereinzugehen und da auch Veranstaltungsangebote zu machen und Veranstaltungsdesigns zu entwickeln, wo beide an den Tisch kommen und dann auch ihre Positionen darstellen und Menschen sich sozusagen in beiden Richtungen informieren können. Und wir brauchen unbedingt Menschen, die eben halt in sich selbst diese Brücke geschlagen haben und die veröffentlichen und die dann auch sich hinstellen und Menschen einladen dazu, anders zu denken und sich anders zu entwickeln und andere Haltungen zu entwickeln. Ich glaube, dass die ganze gesellschaftliche Entwicklung in diese Richtung geht und uns auch da in den nächsten Jahren eine völlig neue Möglichkeiten geben wird. Unsere Inhalte auch tatsächlich mit einer größeren Resonanz auf den Markt zu bringen und an die Menschen heranzutragen.
Ein Phänomen, das mir auch sehr stark in den letzten Jahren aufgefallen ist, ist, dass die mediale Aufbereitung des Thema Mediation sich sehr stark verändert hat. Also bis zu dem Höhepunkt, dass Mediation es mit einem positiven Cover auf den Spiegel gebracht hat, vor 3-4 Wochen, dass es Lehrstühle gibt von renommierten Instituten oder renommierten Fakultäten an Universitäten, die sich mit Mediationsforschung, empirischer Forschung auseinandersetzen, dass es Verbindungen zwischen Neurowissenschaft und Mediation gibt. Ist hier etwas kulturell im Umbruch?
Das ist ganz offensichtlich so. Also das gehört mit zu den Phänomenen, die in den letzten Jahren sich immer weiter auch ausbreiten und die auch dann zu einer medialen Resonanz führen, zwar, sagen wir mal, sehr, sehr vorsichtig aufgearbeitet und aufbereitet. Ich glaube, in dem engeren wissenschaftlichen Bereich ist da noch eine starke Verhärtung, aber es ist genauso, wie sich Biokost langsam durchgesetzt hat und sich alternative Medikamente durchgesetzt haben, alternative Naturheilverfahren sich durchgesetzt haben und da auch so eine Abstimmung von Seiten der Betroffenen stattgefunden hat, so denke ich, wird sich das auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen langsam und sicher, aber am Ende dann auch sehr stürmisch entwickeln. Da bin ich ziemlich sicher. Ich habe, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir haben verlagsseits mit tao.de ein Self-Publishing-Portal jetzt gerade in die virtuelle Landschaft reingebracht, was in der Welt einzigartig ist, weil wir uns da auf diesem Portal, weil wir da Autoren einladen, die schon gearbeitet haben zu dem Bereich Körper, Geist, Seele. Und ich glaube, dass durch so Self-Publishing-Einrichtungen der Markt und die Durchlässigkeit für Ideen deutlich wächst. Das heißt, da sind nicht mehr die Verlage und die Verleger, die selektieren und sagen, das hat noch nicht die Qualität und das hat nicht die Aktualität, und damit oft auch falsch liegen. Und mit Self-Publishing-Portalen gibt es plötzlich die Möglichkeit für originelle Autoren, die keine Chance zur Veröffentlichung haben, sich da sehr schnell, bei Verlagen haben wir inzwischen eine Wartezeit von 2 Jahren, sehr schnell, nämlich innerhalb von wenigen Tagen, das, was sie zur Veröffentlichung reif ansehen, auch in den Veröffentlichungsprozess hereinzugeben und damit sehr schnell auch auf den Markt zu kommen und zu sagen und zu zeigen, hier, denn jedes Buch bringt mit sich, dass die Idee, die da drin ist, erstmal eine andere Autorität hat, als wenn es in einem Zeitschriftenartikel veröffentlicht wird oder als wenn es einfach nur gesagt wird. Und da, glaube ich, ist die Medienlandschaft in einer rasenden Entwicklung begriffen, die auch nochmal von daher völlig neue Impulse ermöglicht und auch geben wird.
Jetzt seid ihr natürlich hier in eurer Verlagsgruppe mit mehreren eigentlich so neuen medialen Initiativen auch aufgefallen. Also ihr habt die Tao Cinemathek gegründet, die hier wirklich auch in den Kinobereich hineingeht. Ihr habt eine eigene Internetplattform, den Weltinnenraum etabliert, der hier auch eine Kommunikation auf der Internetebene ermöglicht. Und dieses Self-Publishing, wenn ich das richtig verstehe, ist auch ein neuer Schritt. Hier wirklich technische Möglichkeiten. Wir sprechen ja einfach auch von neuen technischen Möglichkeiten des Self-Publishing, die früher einfach nicht der Fall waren, wo es einfach, indem es elektronisch rationalisiert wird, man Bücher auf den Markt bringen kann in einer Art und Weise, wie es vorher nicht gegangen ist. Und ihr das als Verlagsgruppe zusammenfasst und das sozusagen als Service für Autoren anbietet, die sonst nicht drucken könnten.
Das ist richtig. Wir haben eine Ablehnungsquote von ungefähr 99%. Also 99% der bei uns eingehenden Manuskripte lehnen wir ab. Nur 1% können wir veröffentlichen. Das sind circa 500, die wir im Jahr bekommen. Wir haben dann die Autoren, die wir abgelehnt haben, 2011 eingeladen und haben mit denen, das waren dann 30 Autoren, mit denen ein Wochenende zusammengearbeitet, haben denen die Verlagsarbeit nahegebracht und am Ende dieser Zusammenarbeit mit den Autoren, die hochinteressant war auch, weil plötzlich da nicht nur ein Manuskript auf meinen Tisch kommt, sondern plötzlich lebendige Autoren mit einem unglaublichen Enthusiasmus, mit einem hohen Interesse, mit einer hohen Motivation zu veröffentlichen. Und die haben am Ende gesagt, wir brauchen eine Veröffentlichungsmöglichkeit. Wenn ihr das als Verlag nicht darstellen könnt, weil ihr begrenzte Mittel nur habt, dann gebt uns eine Veröffentlichungsmöglichkeit und stellt uns euer Know-how zur Verfügung, was ihr als Verlagsgruppe und als Team auch in den 30 Jahren angesammelt habt, so dass wir unsere Arbeit machen können, so dass wir auch unseren Weg weitergehen können. Und da kommen wir zu dem Anfang des Gesprächs zurück. Das hat mich wirklich so fasziniert, diese Leidenschaft und dieses Engagement für das eigene, dass ich dann im letzten Jahr begonnen habe, eben halt eine Voraussetzung zu schaffen für ein ganz ungewöhnliches Portal, heißt taro.de, wo eben halt die Autoren nicht nur in einem ganz stimmigen Themenumfeld publizieren können, sondern sie haben damit auch die Gelegenheit, wir haben ein Leserportal daran angebunden, sie haben die Möglichkeit, einen Teil ihres Buches zu präsentieren und den Lesern zu präsentieren und die Leser haben die Möglichkeit, es zu kommentieren und mit den Autoren in Kontakt zu kommen. Etwas, was normalerweise für Autoren auch von normalen Verlagen völlig ungewöhnlich ist, dass sie außerhalb einer Leserreise, was die wenigsten Autoren machen können, mit Lesern direkt in Kontakt treten können. Und das haben wir jetzt realisiert und das ist seit einigen Monaten am Markt. Und da kann ich nur die Hörer einladen, dass sie sich auf taro.de einfach mal umgucken, entweder als Autoren oder auch als Leser. Und ich suche da auch noch jemanden, der sich in diesem Bereich Social Media auskennt und der bereit wäre, dieses Projekt mit mir zusammen in diesem Bereich ein Stück nach vorne zu bringen.
Wenn ich dich richtig verstehe, ist das wirklich auch wieder ein Anknüpfungspunkt dort, wo unser Gespräch seinen Ausgangspunkt gefunden hat, nämlich dein Interesse und dein Aufgreifen an Entwicklungspotenzialen. Weil so, wie ich dich verstehe, was du hier spannend findest, neben dem, dass es natürlich auch einfach eine unternehmerische Idee ist, ist, dass sich hier neue menschliche Potenziale auftun, die einfach durch die Technik eine neue Möglichkeit haben, wirklich auch neue Impulse zu setzen. Also es ist weniger oder nicht nur die Inhalte, die hier transportiert werden, sondern dass es wirklich auch Lebensimpulse sind, die in der Zusammenarbeit zwischen Menschen hier neue Ausdrucksmöglichkeiten finden, wo offensichtlich euer Interesse dran ist, dem auch eine Stütze, ein Kanal sein zu können.
Ja, also ich fühle mich da auch in der Rolle so ganz als Dienstleister gegenüber den Autoren, wogegen im Verlag selbst bin ich der Verleger und habe da auch meine Rolle zu spielen. Aber hier kann ich wirklich auf die Leute und auf die Bedürfnisse eingehen und ihnen einen Kanal zur Verfügung stellen, über den sie so ihre Ausdrucksmöglichkeit finden. Und das ist wirklich für mich sehr spannend.
Sehr schön. Ein Themenkomplex ist jetzt leider zu kurz gekommen, nämlich dass ihr auch einen sehr großen Schwerpunkt auch auf die Verbindung von Wirtschaft, von Business und Spiritualität habt. Das ist, glaube ich, auch ein Interesse, diese zwei Themen zusammenzubringen. Ich wollte das einfach noch kurz erwähnt haben, möchte aber trotzdem die restlichen Zeit hier auch dazu nutzen, auch unsere Hörerinnen und Hörer hier mit in das Gespräch einzuladen. Und das können Sie wie üblich unter den Einwahlnummern, die ich hier kurz vorlese, das wäre in Deutschland 0892 203 16 40, in der Schweiz 043 508 03 89 und in Österreich 072 088 08 77. Der Einwahlcode für alle drei Länder gleich 22 45 56 5, gefolgt von der Raute-Taste 22 45 56 5, gefolgt von der Raute-Taste. Wenn Sie sich eingewählt haben, können Sie mit der Tastenkombination Stern 2 sich zu Wort melden. Dann können wir Sie hier im Studio am Bildschirm sehen, dass wir Sie freischalten können. Das heißt, mit der Tastenkombination Stern 2 können Sie sich sichtbar machen, dass Sie sich hier mit in das Gespräch einbringen wollen. Bis die ersten telefonischen Anfragen kommen, möchte ich aber auch gern einige der Fragen, die uns hier per E-Mail erreicht haben, kurz aufgreifen. Und würde hier eine Frage, die eine Hörerin stellt, kurz dir vorlesen. Lieber Herr Kamphausen, sehr eindrücklich Ihre Erzählung zu dem Werk Eckhart Tolles. Sie erwähnten dabei, dass Sie sich auch für Autoren stark machen, die eventuell finanziell nicht so viel bringen. Doch sind es aber auch Herzensanliegen. Was sind für Sie in den Jahren die Lieblingstitel geworden und warum?
Also ganz sicher gibt es verschiedene Bücher, die mich wirklich auch über die 30 Jahre oder 25 Jahre begleitet haben. Das ist dieses Drehbuch für Meisterschaft im Leben von Ron Smosamon. Das ist von Nisargadatta Ich bin. Und das ist sicher auch von Pass auf, was du denkst. Und es ist Eckhart Tolle und es sind die Bücher von Ramesh Balsekar, dem ich auch persönlich sehr eng verbunden war. Die haben mich die ganze Zeit stark begleitet. Ich habe auch mit Neil Donald Walsh einen ziemlich guten Draht und dieses Glücklicher als Gott finde ich auch ziemlich gut gelungen. Also das sind so die Bücher, die mich begleitet haben, die zum Teil erfolgreich waren, aber auch zum Teil ganz und gar nicht erfolgreich waren. Wir haben auch einige Bücher zur christlichen Spiritualität. Wir haben es da auch versucht, ein auf Resonanz zu treffen und das ist uns nicht gelungen. Also es gibt eigentlich in jeder Saison gibt es einen Lieblingstitel von mir, wo ich auch immer wieder große Erwartungen, immer großen Optimismus reinbringe. Und das heißt aber nicht unbedingt, dass es auch funktioniert. Wir haben jetzt im nächsten Programm einen Titel, dem ich inhaltlich unglaublich stark verbunden bin. Es ist eins der am stärksten verkauften Sachbücher nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein ganz besonderer Saft, Urin. Ich glaube, dass diese Auseinandersetzung mit dem Thema und die Eigenharn-Anwendung ist eins der revolutionärsten Kapitel sozusagen in meiner Entwicklung. Was das mit mir gemacht hat, was das mit mir im Verhältnis zu meinem Körper gemacht hat, das ist schon wirklich unglaublich. Also diesen Ekel zu überwinden erstmal oder dann zu merken, dass das ein in vielerlei Hinsicht ein hochwirkungsvolles Medikament ist, was man für sich selbst nutzen kann, das war für mich wirklich eine Erleuchtung. Und ich bin richtig glücklich, dieses Buch, nachdem es tatsächlich vor 20 Jahren in den Handel gekommen ist, seit einigen Jahren nicht mehr lieferbar ist, jetzt wieder im Verlag in einer neuen, überarbeiteten Ausgabe rauszubringen. Also auch das wird möglicherweise nicht wieder das wird nicht nochmal ein Bestseller werden, aber ich bin überzeugt, dass die Botschaft, die da drin ist, eine höchst transformative Botschaft ist.
Jetzt lass mich doch nochmal nachfragen. Die Bücher, die du erwähnt hast, sind ja sehr verschiedene und sehr unterschiedliche Bücher. Was macht ein Buch für dich zu einem Lieblingsbuch? Was sind diese vereinenden Qualitäten, die diese Bücher jeweils zu deinen Lieblingsbüchern machen?
Also das ist sicher, dass ich zumindest teilweise meinen Mund nicht mehr zukriege, weil ich wirklich mit meinen Überzeugungen und meinen Vorstellungen oder Konditionierungen da nicht weiterkomme. Und ja, das ist das Staunen über das, was da drin steht. Und was mir dann einfach einen Schritt weiterhilft, was ich vorher nicht für möglich gehalten habe, was ich nicht für denkbar gehalten habe, dass ich das plötzlich lesen kann und mich darauf einlassen kann und es sich mir eine neue Welt in mir erschließt.
Schön. Ich würde gern noch ein weiteres E-Mail hier vorlesen. Da schreibt wieder eine Hörerin: Lieber Herr Kamphausen, ist Spiritualität heute mainstreamfähig? Über welche Schlüsselbotschaften sind die Menschen ansprechbar? Zum Thema Spiritualität sehen Sie, dass hier vor allem eine Ansprache über individuelle spirituelle Entwicklung funktioniert, und nehmen Sie eher wahr, dass Menschen Spiritualität als etwas Verbindendes, Weltumspannendes verstehen?
Ich würde das Zweite bestätigen. Ich glaube nicht, dass wir ohne das Erste, beispielsweise ohne eine integrale Spiritualität, eine Entwicklung haben in dem philosophisch konzeptionellen Bereich. Aber wir werden die Menschen nur erreichen über das Verbindende, was Spiritualität eben möglich macht. Und da glaube ich auch, dass die weibliche Spiritualität oder was ich jetzt mal darunter bezeichne, dieses Moment der Verbindung besonders hervorhebt und eine Praxis anbietet und auch eine Emotionalität anbietet, die die Menschen aus ihren Getrenntseinen herausführt. Und das ist etwas, was mir ein sehr starkes Bedürfnis ist. Ich bin ein Einzelgänger, ich bin irgendwie ein Asket, ich bin ein Eremit. Und ich merke aber, es geht nur weiter, wenn ich mich aus meiner Isolation herausbegebe, die auch notwendig ist, um immer wieder das zu verarbeiten, aber das Leben findet statt in Gemeinschaft.
Ist es nicht so, dass
und in Verbindung mit den Menschen.
Ist es nicht so, dass hier auch eine Entwicklung sichtbar wird, die in Gemeinschaft ist, die aber eben auch dieses Weltumspannende hier mehr in den Mittelpunkt bringt? Also, dass es hier eine Entwicklung ist, ich würde das zumindest, wenn man jetzt so diese 30 Jahre hernimmt, ja, seitdem du diese spirituelle Verlegerschaft ausübst, ist es dann nicht zu einer Verschiebung gekommen von einem sehr allein auf persönlich, ich und meine Spiritualität orientierte Thematik zu Spiritualität, das etwas, das auch Wirtschaft und Gesellschaft angeht?
Ja, ohne Zweifel. Dennoch würde ich sagen auch, dass wir Menschen im Wandel jetzt beispielsweise das Erscheinen einstellt, weil eben zu wenig Resonanz da war. Ich glaube, diese Begrifflichkeit des Wirs ist eine Begrifflichkeit, die sehr problematisch ist. Menschen wollen nicht vereinnahmt werden. Da müssen wir eine Kommunikation pflegen, die haben wir noch nicht wirklich entwickelt. Und das ist ganz eindeutig. Es gibt das Meister-Schüler-Verhältnis, was in den ersten 15 bis 20 Jahren ein dominierendes Thema in meinem Verlag auch war, hat sich eigentlich völlig aufgelöst. Es gibt ja auch dieses Forum Erleuchtung, was jetzt im August wieder in Berlin stattfindet, wo Lehrer zusammenkommen und eben halt ihre Entwicklung teilen, aber auch ganz klar die Hierarchie zwischen Meister und Schüler sich beginnt aufzulösen. Und das, finde ich, ist eine ganz wesentliche und wichtige Entwicklung, dass dieses Vertrauen in sich selbst, die Menschen bei sich entdecken und bei sich entwickeln. Und dann entsteht so eine Eigenständigkeit, auch in der Entwicklung, und ein Selbstbewusstsein. Und damit auch eine Lust, die Verschiedenartigkeit der anderen nicht nur zu akzeptieren, sondern für sich selbst ungemein wertzuschätzen.
Eine Frage, die jetzt in eine ganz andere Richtung geht und die uns eigentlich auch den Camphausen als Verlag jetzt sehr betrifft. Da schreibt ein Hörer, braucht es in Zukunft überhaupt noch spirituelle Verlage oder wäre es für die Kultur eventuell effektiver, wenn spirituelle Titel mehr und mehr in den großen Publikumsverlagen erschienen?
Ist eine schwierige Frage. Das ist eine Frage, die wir uns auch stellen angesichts dieser Self-Publishing-Möglichkeiten. Diese Self-Publishing-Möglichkeiten, ich habe ja eben schon kurz darüber gesprochen, ermöglichen den Autoren und den Verlagen mit sehr viel kleinerem Risiko Bücher zu veröffentlichen und damit auch eine viel breitere Diskussion auch in Angriff zu nehmen oder in Gang zu setzen. Ich sehe das und diese Diskussion, die jetzt die Hörerin anspricht, ist natürlich eine, die wir schon seit 30 Jahren führen, weil Eckhart Tolle ist dann ja auch mit seinem zweiten Buch zu Goldman gegangen, also zu Random House. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wir sind viel risikobereiter. Wir sind bereiter, auch mal Erstlingsautoren eine Chance zu geben. Das machen die großen Verlage nicht. Und die Leidenschaft, mit der wir das machen und die Möglichkeit, auch immer wieder einen Autor aufzubauen, was die großen Verlage in der Regel nicht mehr machen, das gibt den kleinen Verlagen nach wie vor eine Existenzberechtigung. Und die Leidenschaft, mit der die Verleger ihren Job machen, unterscheidet uns und das Ergebnis doch nochmal erheblich von dem Ergebnis der Arbeit der großen, sehr professionell arbeitenden Verlage, die aber wirklich nach einem anderen, völlig anderen Kalkül arbeiten. Also insofern die Antwort ganz klar, es wird eine Zukunft für kleine Verlage geben.
Damit hast du mir auch eine gute Brücke zu unserer wahrscheinlich letzten Frage gestellt, wo eine Hörerin schreibt, lieber Herr Camphausen, mich würde interessieren, wie Sie Ihren Führungsstil charakterisieren. Wie gehen Spiritualität und Führung zusammen? Leben Sie eine starke Hierarchie in Ihrem Unternehmen oder eher eine Art Basisdemokratie?
Also ich bin ein katastrophaler Führer. Also das ist wirklich vielleicht nicht das richtige Abschlusswort, aber also meine Idee ist, ich stelle ein Feld zur Verfügung und lade Menschen ein, mit ihren Qualitäten in dieses Feld hereinzugehen und da ihr Feldstück zu bestellen, so dass für das Unternehmen auch was dabei rauskommt. Kontrolle und Begleitung ist etwas, was mir ganz, ganz schwer fällt. Das ist positiv und natürlich zugleich ein großer Schatten von mir. Ich habe aber mit Anne Petersen jemand an meiner Seite, die die Geschäftsführung macht, die ist völlig anders strukturiert. Also ich jedenfalls in dieser Aufteilung von uns beiden ist sie diejenige, die hervorragend anleiten kann, hervorragend auch Aufgabenstellungen definieren kann und auch die Mitarbeiter begleitet. Aber vorher war das ehrlich gesagt relativ chaotisch in unserem Unternehmen. Es hat doch immer irgendwie geklappt, aber es war für manche Mitarbeiter auch schon eine Zumutung, wie wenig strukturiert auch Abläufe waren. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren, seitdem Frau Petersen da auch Verantwortung trägt, hat sich deutlich geändert.
Lieber Joachim, wir sind auch jetzt am Ende unserer Sendezeit angekommen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, auch herzlichen Dank für das, was du mit deinem Verlag hier einfach in die Landschaft setzt. Auch mit deinem, wie du sagst, katastrophalen Führungsstil wahrscheinlich, wo du einfach Räume eröffnest, aber dass diese Räume eröffnet worden sind, hat ja offensichtlich Effekte und ich glaube, es ist gut, dass einfach Menschen auf diese oder auf andere Art und Weise wirklich in die Initiative gehen und sehen, dass Welt gestaltbar ist, wenn ich das so sagen darf.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, die du mir da eingeräumt hast, meine Arbeit vorzustellen und auch mit den Hörern zu teilen. Und danke auch für deine zugewandten Fragen und ja, auch für die Fragen der Hörer. Es war mir wirklich eine Freude, diese Stunde jetzt hier mit euch zu verbringen. Und alles Gute für das Radio und für die Publikation.
Ich danke dir. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Einen schönen guten Abend aus Bielefeld.